Ja, wir dürfen uns freuen darüber, dass Gott gut ist. Wir brauchen keine Angst zu haben, wir dürfen in seine Gegenwart kommen. Und alles, was in der Gegenwart Gottes geschieht, dient dazu, dass das Leben heller wird, dass das Licht Gottes in unser Leben leuchtet und wir verändert werden. Darüber dürfen wir uns freuen. Ich begrüße euch alle ganz herzlich im Namen Jesu Christi, unseres Herrn. In seinem Namen versammeln wir uns und wollen miteinander jetzt auch das Wort Gottes betrachten. Wie Matthias schon gesagt hat, wir machen eine Fortsetzung zu dieser Thematik der Jungen und Frauen und Männer in der Gesellschaft. Und es geht ja darum, wie ist unser Zeugnis als Familie, als Christen in dieser Welt. Das müssen wir immer bedenken bei dieser Predigtserie. Es geht um die Frage, welches Zeugnis legen wir ab mit unserem Leben? Und unser Leben ist das stärkste Zeugnis, was es gibt. Wir können reden, was wir wollen. Wenn wir es nicht leben, dann verhallt es im All, im Äther. Ich möchte zu Beginn uns den Text nochmal vor Augen führen und kurz den Text nochmal lesen und dann fortsetzen. Es geht also in diesem Text von Titus 2 darum, dass die alten Frauen, die jungen Frauen anhalten, ihre Männer zu lieben, ihre Kinder zu lieben, besonnen, keusch, mit häuslichen Arbeiten beschäftigt, gütig zu sein, den eigenen Männern sich unterzuordnen, damit das Wort Gottes nicht verlästert werde. Ebenso ermahne die jungen Männer, besonnen zu sein, indem du in allem dich selbst als ein Vorbild guter Werke darstellst. In der Lehre beweise Unverdorbenheit, würdigen Ernst, gesunde, unanfechtbare Rede, damit der von der Gegenpartei beschämt wird, weil er nichts Schlechtes über uns zu sagen hat. Der Text ist tatsächlich brisant, und zwar in unserer heutigen Zeit besonders brisant, weil diese Themen der Stellung der Frau eine hohe Aufmerksamkeit genießen in unserer Gesellschaft und alles, was dazu gesagt wird, alles, was man dazu liest, wird mit einer besonderen Aufmerksamkeit wahrgenommen und es lässt uns natürlich auch nicht kalt. Ich meine, so etwas, wenn jemand in unser Leben reinspricht, das lässt uns nicht kalt, denn wir sind davon direkt betroffen. Sei es eben wirklich als Betroffener oder als Vater oder als Mutter oder als Ehemann oder als Kind, wie auch immer, man ist betroffen. Man kann nicht sagen, okay, das ist irgendeine Theorie, die hier zum Besten gegeben wird. Und es ist sehr wichtig, wenn wir uns mit solchen Themen beschäftigen und wenn ich frontal von vorne zu euch spreche, ist es sehr wichtig, dass man, ja, das ist jetzt eine Bitte an euch, dass ihr auch eine gewisse Nachsicht habt mit mir. Ich kann nicht jede erdenkliche Konstellation, die sich aus solchen Themen ergeben, abdecken in einer Predigt. Eine Predigt hat, oder die biblische Lehre hat einmal den Sinn, dass der rote Faden durch die Heilige Schrift dargelegt wird. Und dann gibt es von diesen Ordnungen Gottes ausgehend links und rechts neben Straßen und Gassen. Ich sage immer, es gibt eine Autobahn. Und wir sollten uns als Christen auf der Autobahn bewegen. Und dann gibt es aber Nebensträßle und Abzweigungen. Und um diese muss man sich auch kümmern. Aber sicher, oder sagen wir so, eher unwahrscheinlich von vorne frontal, sondern diese Dinge, wo wir merken, dass unser Leben mit den Ordnungen Gottes irgendwie nicht zusammenpasst, aus welchem Grund auch immer, ist es sehr wichtig, dass wir im persönlichen Gespräch diese Themen aufarbeiten. Und ich glaube, da kommen wir auch zu dem Text, wo es heißt, dass die alten Frauen die jungen Frauen anleiten sollen. Also es geht auch darum, dass man als jüngerer Mensch sich von älteren Menschen einen reifen Rat holen kann, wie schaut das jetzt, meine Situation mit den Ordnungen Gottes aus? Wie komme ich dazu, dass ich in meiner Situation die Ordnungen Gottes leben kann. Und das ist oft ein Weg. Und die Gemeinde ist ein Ort, in der die Barmherzigkeit Gottes präsent sein soll, dass Menschen, die aus irgendeinem Grund diese Ordnungen Gottes verfehlt haben, wieder einen Platz finden und wieder zurückkommen zu einem Weg, der Gott gefällt. Das ist sehr, sehr wichtig, dass wir das immer im Auge behalten. Also wir fahren, um zurückzukommen, ich fahre jetzt auf der Autobahn und bei den Nebenstraßen, da unterhalten wir uns dann im persönlichen Gespräch, sei es unter vier Augen, unter acht Augen, wie auch immer. Eine zweite Bitte, die ich habe, ist die, dass man natürlich genau zuhört, was ich sage und was ich nicht sage. Das ist das berühmte Problem des Sender- und Empfänger-Situation. Das heißt, jemand sagt etwas und ich höre es natürlich mit meinen Ohren. Und es kann natürlich sein, dass ich gerade gestern zu einem Thema etwas gehört habe, mich aufgeregt habe und dann kommt meine Frau bei der Tür da rein und sagt genau dasselbe wieder, aber sie sagt es aus einer völlig anderen Motivation und ich höre das und denke mir, das habe ich jetzt noch gebraucht. Ja? Also hören, also reden und hören sind zwei Dinge und ich muss mich bemühen, dass ich so klar wie möglich rede und so unmissverständlich wie möglich rede und euch bitte ich, so gut wie möglich zu hören, so gut es euch möglich ist. Zum Beispiel habe ich letztes Mal das Thema Empfängnisverhütung angesprochen und das ist natürlich ein bisschen so, wie wenn man in einem Wespennest hineinsticht, weil das sind Themen, die in unserer Gesellschaft omnipräsent sind und keiner will sich da reinreden lassen. Und ich habe die Frage gestellt, ist es normal, wie wir heute in unserer Gesellschaft mit diesen Fragen umgehen? Das war meine Frage. Viel mehr konnte ich gar nicht in dieser kurzen Zeit zum Thema Empfängnisverhütung sagen. Zum Beispiel habe ich kein Wort, und das hätte ich vielleicht machen sollen oder können, zum Thema Familienplanung generell gesagt. Weil das ist tatsächlich ein Thema. Jede Familie muss sich darüber Gedanken machen. Die Frage ist nur, wie wir das machen und welche Ordnungen wir dem zugrunde legen. Also das heißt, wir brauchen ja immer eine Basis für unsere Entscheidungen, für unsere Lebensentscheidungen brauchen wir eine Grundlage. Und das ist das Wichtige, dass wir da von der richtigen Grundlage ausgehen. Wir haben jetzt eine Fortsetzungspredigt zu diesem Thema junge Männer und junge Frauen oder junge Frauen, junge Männer, so ist die Reihenfolge in diesem Text. Und in der ersten Predigt war es mein Anliegen, erstens aufzuzeigen, dass das Evangelium die Würde der Frau in einer heidnischen Welt gebracht hat. Der christliche Glaube, das Evangelium hat der Frau Würde gebracht, das habe ich versucht darzustellen. Und das Zweite, was ich versucht habe darzustellen, ist, dass es wichtig ist, dass wir unser Leben schöpfungsgemäß ausrichten. Am Beispiel, oder nicht am Beispiel, sondern wenn es heißt, dass die jungen Frauen ihre Kinder lieben, habe ich gesagt, das Thema Kinder ist etwas Selbstverständliches in der Heiligen Schrift, dass ein verheiratetes Paar im Normalfall, das habe ich auch gesagt, Kinder hat, das ist eine Norm, das ist eine Schöpfungsordnung und auch hier, das ist die Autobahn und links und rechts gibt es eventuell da und dort Abzweigungen, über die man dann reden muss. An dieser Stelle, was die Würde der Frau anbelangt, möchte ich euch gerne ein Buch vorstellen. Das Buch hat diesen provokanten Titel Liebe deinen Körper und das zu uns Christen, das ist ein christliches Buch, es ist nicht ein weltliches Buch, es ist ein christliches Buch. Aber ich möchte euch was vorlesen, was diese Dame zum Thema der Würde der Frau in dieser heidnischen Kultur, in die Paulus reinschreibt, sagt. Sie sagt, kein Wunder, dass Frauen zum Christentum strömten. Wir fragen uns ja oft, wie ist es möglich, dass in kurzer Zeit das Evangelium einen derartigen Siegeszug angetreten hat. Und der schreibt, also sie schreibt, kein Wunder, dass Frauen zum Christentum strömten. Wie stark, das ist ein Autor, schreibt, die christliche Frau genoss viel mehr Sicherheit und Gleichberechtigung in der Ehe als ihre heidnische Nachbarin. Frauen innerhalb der christlichen Subkultur weil Frauen innerhalb der christlichen Subkultur einen weitaus höheren Status hatten als Frauen in der griechisch-römischen Welt insgesamt. Also sie bestätigt das, was ich letztes Mal gesagt habe. Und vorher, bevor sie das schreibt, führt sie aus, dass durch das Christentum diese starke Betonung der Einehe, der Monogamie gekommen ist, die starke Betonung der ehelichen Treue, dass ein Mann seiner Frau sein Leben lang treu bleibt und dadurch die Würde der Frau hebt und nicht einfach die Frau wegwirft, wenn sie ihm nicht mehr passt oder der zweite und der dritte dazu nimmt. Auch was die Rechte der Frau anbelangt, auch im sexuellen Bereich, ist das Evangelium unglaublich progressiv, radikal und revolutionär. Paulus zum Beispiel schreibt an anderer Stelle: Die Frau verfügt nicht über ihren eigenen Leib, sondern der Mann. Das hat mir mal jemand, als ich junger Christ war und in einer Diskussion war, bei einer Demonstration oder irgendwo, unter die Nase gerieben. Ich dachte, boah. Und da war ich ziemlich verunsichert, dann bin ich nach Hause gegangen und habe die Stelle gelesen. Wisst ihr, wie die Stelle weitergeht? Ebenso aber verfügt auch der Mann nicht über seinen eigenen Leib, sondern die Frau. Das war revolutionär. Das gab's nicht. Das zum Thema der Würde der Frau, der Gleichberechtigung, und es war revolutionär. Ebenso haben Christen gegen Kindesweglegungen und Abtreibungen gepredigt und auch die christliche Gemeinde war ein Vorbild darin. Zum Beispiel Kindesweglegungen, es war nicht unüblich, dass weibliche Säuglinge einfach weggelegt wurden, sich selbst überlassen wurden und dann gestorben sind. Auch so große Namen wie Plato, Aristoteles, Cicero haben solche Praktiken nicht verurteilt. Also wir müssen uns das einfach mal zu Gemüte führen. Es ist eine Geschichtsverfälschung, eine wirkliche Geschichtsverfälschung, wenn man behauptet, dass das Christentum zur Unterdrückung der Frau beigetragen hätte. Es ist eine wirkliche Geschichtsverfälschung, es ist eine Lüge, denn genau das Gegenteil ist der Fall, dass das Christentum, der christliche Glaube in diesen Kulturen die Würde der Frau wirklich berücksichtigt hat, als Geschöpf Gottes, im Bilde Gottes geschaffen, wie der Mann. Das findest du kaum in einer Kultur, und wir sehen es auch heute, dass in Kulturen, die nicht vom Christentum geprägt sind, völlig andere Ordnungen herrschen. Und die Frauen in christlich geprägten Kulturen, die meist die Freiheit haben, also das ist überhaupt keine Schwierigkeit, das nachzuprüfen. Und so schreibt dann diese Frau im Anschluss an diese Aussage über die Stellung der Frau, sagt sie: Damals wie heute ist das, was Christen mit ihrer Sexualität machen, eines der wichtigsten Zeugnisse, die sie der Umwelt geben. Sie sind aufgerufen, eine Gemeinschaft, von Familien aufzubauen, die Frauen respektiert und sich um die Bedürfnisse der Jungen und Verletzlichen kümmert. Und das ist mein Anliegen, dass wir als Gemeinde eine Gemeinde werden, ein Licht werden, wo wir eine Gegenkultur zu einer Kultur des Todes darstellen, wo wir eine lebensbejahende Kultur haben, wo wir eine Kultur haben, wo wir uns über das Leben freuen, wo sichtbar wird, dass wir ein Volk sind, das Gottes Ordnungen respektiert und dadurch den Segen Gottes erlebt. Die Hauptbotschaft in ihrem Buch Liebe deinen Körper ist es, dass wir schöpfungsgemäß leben. Sie geht darauf ein, dass wir Menschen eben einen Körper haben. Das hat Gott hat uns so geschaffen. Und das hat Konsequenzen für unser Leben. Und das zeigt sie in diesem Buch wirklich sehr schön auf. Damit wir aber eine attraktive Gegenkultur werden können in dieser Gesellschaft, müssen wir uns mit diesem Text, der Gottes Wort ist, auseinandersetzen. Wir können den Text nicht einfach ignorieren, wir können ihn auch nicht irgendwie umdeuten, sondern wir müssen uns fragen, was bedeutet dieser Text in seinem geschichtlichen Kontext und im Kontext der gesamten Heiligen Schrift. Das ist immer sehr, sehr wichtig, dass wir uns fragen, ja, in welcher Situation spricht denn der Autor eines biblischen Textes rein? Was ist denn das Umfeld? Wie leben denn die Menschen? Was will denn der Autor eigentlich den Leuten damals sagen? Und dann erst in zweiter Linie, was will er uns sagen? Und wir werden wiederum staunen, wie die Heilige Schrift ausgewogen ist. Wenn wir uns jetzt dann dem Thema der häuslichen Arbeiten zuwenden, dann kommt es sehr darauf an, was wir uns darunter vorstellen. Wenn jemand meint, dass Paulus damit sagen möchte, dass eine junge Ehefrau mit Kindern nichts anderes zu tun hätte, als zu putzen und zu kochen, dann glaube ich, ist die biblische Botschaft wirklich progressiv. Wenn aber jemand glaubt, dass die Aufgabe einer Frau und die eines Mannes völlig identisch wäre und austauschbar wäre, dann kann es sein, dass das, was er jetzt hört, konservativ ist. Also es kommt sehr darauf an, wie wir, mit welchem Vorverständnis wir an diese Fragen rangehen. Hört er heute eine progressive Botschaft oder eine konservative Botschaft? Ich werde mir wahrscheinlich auf beiden Seiten Feinde machen, aber wir sollten uns bemühen, die Botschaft der Heiligen Schrift auszulegen. Ja, ich habe schon angesprochen, den meisten Frauen fällt beim Gedanken an eine typische bürgerliche Hausfrau in einem Mini-Haushalt die Decke auf den Kopf und Panik macht sich breit, dass sie ihren Intellekt bei der Haustür abgeben muss, wenn sie an ihre häuslichen Arbeiten denkt. Und umso wichtiger ist es zu verstehen, dass das nicht der Kontext ist, in dem Paulus diesen Text reinspricht. Diese Lebensform einer Mini-Familie, das habe ich schon einmal erwähnt, dürfte in der menschlichen Gesellschaft eher die Ausnahme gewesen sein. Das heißt, von daher müssen wir auch teilweise hinterfragen, wie leben wir es das, wie wir leben eigentlich. Normal, das ist eine Sache, das kann man so auch nicht sagen, weil Lebensformen entwickeln sich. Aber wichtig ist, dass wenn wir solche Aussagen haben, wie hier, dass die Frau mit häuslichen Aufgaben beschäftigt sein soll, müssen wir uns fragen, in welchem Kontext spricht denn Paulus hier hinein? Und ich habe schon gesagt, es ist der Kontext einer Großfamilie, in der ein Mehrgenerationenhaushalt ist. Und was das bedeutet, die häuslichen Arbeiten, wird meines Erachtens sehr gut im Kapitel Sprüche 31, Kapitel 31, die Verse 10 bis 31 dargestellt. Das ist ein Abschnitt, der über die tüchtige Frau spricht. Das ist wirklich schön. Die tüchtige Frau, das ist der Inhalt. Und wenn wir diesen Text betrachten in Sprüche 31, ein sehr alter Text, also 3000 Jahre alt, dann sehen wir, dass diese Frau verantwortlich ist für den ganzen Haushalt, inklusive, also der ganzen Familie, auch Knechte und Mägde und was es da alles geben mag. Sie ist verantwortlich für das Essen und für die Kleidung des ganzen Haushaltes. Und in diesen Aufgaben ist sie sehr aktiv und fantasiereich. Wir lesen dort, sie kauft ein Feld zur Bewirtschaftung. Sie pflanzt einen Weinberg. Sie managt, das ist ein ganz bewusstes Wort, managt die Arbeiten für die Mägde. Sie näht Kleider für die Familie und verkauft sie auch. Das heißt, wenn wir das, was diese Frau tut, nach heutigen Maßstäben beurteilen, dann ist sie eine Gutsverwalterin, eine Managerin, eine Landwirtin und eine Geschäftsfrau. Das ist eine Frau, die mit beiden Beinen im Leben steht, die in der Gesellschaft lebt. Und das ist ja, also wir sehen das auch bei unserer Vermieterin. Wir wohnen ja auf einem Bauernhof und die junge Frau, die lebt ungefähr so. Ich staune, was die alles macht. Ja? Und da kann ich sagen, langweilig wird der Frau nicht. Und ich glaube auch nicht, dass sie, wie man sie fragt, einen Komplex hat, dass sie ihr Leben mit Schwerpunkt auf das Haus und die Familie legt. Und ich denke, das ist eben der große Unterschied zur heutigen Verständnis, das wir oft sehen. Bei dieser Frau in Sprüche 31 sehen wir, dass diese Frau ihren Fokus komplett auf das Haus im großen Sinne und die Familie hat und dass es nicht darum geht, sich selbst zu verwirklichen. Und das ist ein wichtiger Punkt. Sie ist eine Dienerin. Und in diesem Dienen für die Familie, für das Wohl der Familie, wandelt sie in den Fußstapfen Jesu. Denn Jesus sagt, er ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Und diese Haltung kommt zum Ausdruck. Auch sehen wir, dass es mehr ist als ein reines Pflichtbewusstsein in diesem Text, sondern da ist eine innere Hingabe da zu ihrem Mann und ihren Kindern, wie wir sie auch hier im Titusbrief lesen, wo es heißt, dass die jungen Frauen angehalten werden sollen, ihre Männer zu lieben und ihre Kinder zu lieben. Da ist Liebe. Da ist Liebe ein ganz wichtiger Faktor, um diese Beziehung, mit der diese Beziehung beschrieben wird. Zum Beispiel lesen wir in Sprüche 31, heißt es, das Herz ihres Mannes vertraut auf sie. Das ist doch wunderschön. Wenn du von einer Ehe sagen kannst, das Herz des Mannes vertraut hundertprozentig seiner Frau. Was da für eine Verbundenheit zum Ausdruck kommt, das wünsche ich jedem Ehemann hier in diesem Raum. Und ich wünsche es mir selber, dass ich das immer sagen kann. Das Herz, mein Herz, hat volles Vertrauen in meine Frau. Und Liebe ist etwas, was das Evangelium uns gebracht hat. Ich habe es letztes Mal schon gesagt, in der Literatur, in der Emanzipationsliteratur wirst du nicht sehr viel lesen von Liebe. Du wirst viel lesen von Selbstverwirklichung, aber nicht von Liebe. Und das ist sehr wichtig. Wir wollen dem Evangelium nachfolgen und dieses Gebot der Liebe ausleben. Also, ich habe schon gesagt, der Fokus ist bei aller Geschäftigkeit dieser Frau auf die Familie, auf den Mann, auf die Kinder, auf den Haushalt. Und das will ich gar nicht wegdiskutieren, das ist so. Und ich glaube, dass diese Frage, nämlich was dient meiner Familie, was ist für die Familie zuträglich, was ist für die Familie förderlich, ich glaube, das kann eine junge christliche Frau helfen, ihre Entscheidungen zu treffen, wenn sie vor der Frage steht, Ausbildung und Beruf und so weiter. Die Frage, dient etwas meiner Familie, ist es zuträglich und was ist förderlich? Bis jetzt haben wir nur von der Frau geredet, gell? Das ist völlig klar, der Mann kommt noch, keine Sorge. Der kommt noch. Aber vorher müssen wir uns noch mit einem anderen Thema beschäftigen und das ist das der Unterordnung. Denn auch das, sagt Paulus, sie sollen sich ihren eigenen Männern unterordnen. Und dieses Thema ist mindestens so brisant wie die häuslichen Arbeiten und es ist also genauso umstritten. Und das ist aber kein Wunder, weil die Geschichte der Menschheit ist auch eine Geschichte der Unterdrückung der Frau. Das ist Fakt. Die Geschichte der Menschheit ist eine Geschichte der Unterdrückung der Frau. Und sehr schnell kann Unterordnung zur Unterdrückung werden, auch in unseren christlichen Kreisen. Also da müssen wir immer selbstkritisch sein und uns prüfen und fragen, was verstehen wir unter Unterordnung. Es ist relativ einfach für einen Ehemann, seine Frau zu unterdrücken. Einfach, Petrus sagt, sie ist das schwächere Gefäß. Es ist relativ einfach für den Stärkeren, den Schwächeren zu unterdrücken. Das ist relativ einfach. Und ist auch immer und immer wieder geschehen. Das schwächere Gefäß, ich nehme an, das betrifft einmal den Körperbau, aber auch natürlich, wenn ich daran denke, dass Frauen Kinder bekommen, schwanger sind, ihre Kinder also einen Säugling haben und so weiter. Das sind Dinge, wo sie gebunden sind. Sie sind weder frei, sie sind weder flexibel, noch sind sie stark, sondern sie sind hier beschäftigt mit Dingen und sind eigentlich darauf angewiesen, dass sie beschützt werden. Und in dieser Situation ist es natürlich sehr leicht, dass Männer ihre Frauen oder generell eine patriarchale Gesellschaft die Frauen unterdrückt. Auch heute in einer Gesellschaft, die sozusagen sexuell von der sexuellen Freiheit geprägt ist, ist die Frau das schwächere Gefäß und nicht selten ist das Ergebnis eines sexuellen Abenteuers einfach eine Schwangerschaft und ein Kind. Und wer badet das aus? Auch heute in dieser aufgeklärten und so liebevollen und humanen Welt ist es sehr häufig, dass die Männer das Weite suchen, wenn es dann so weit kommt. Und einer der größten Armutsfallen in unserer Gesellschaft, in der reichen Schweiz, sind alleinerziehende Mütter. Einer der größten Armutsfallen der Gesellschaft. Das kann man auch überall nachlesen. Gibt's keinen, das ist Fakt. Das heißt, die Frau ist das schwächere Gefäß. Die Problematik der Unterdrückung der Frau ist weltweit zu beobachten, auch in unserer Kultur. Und in meinem Kurs zur Tropenmedizin, den ich mal gemacht habe, hat der Professor immer und immer wieder betont, dass die Unterdrückung der Frau in vielen Kulturen ein wichtiger Grund für Krankheit und Armut darstellt. Weil sie schlecht gebildet sind, weil sie keine Möglichkeit haben, sich zu entfalten, keine Möglichkeit haben, sich zu bilden, sind aber verantwortlich für die Ernährung, für die Betreuung der Kinder und so weiter. Und eine wichtige Maßnahme dann in solchen Kulturen sind Bildungsprogramme. Einfach Frauen zu ermöglichen, dass sie was lernen können. Wir können uns nicht vorstellen, wie repressiv in gewissen Kulturen Frauen gehalten werden. Das muss ich leider so sagen. Wie passt aber nun das Gebot der Unterordnung der Ehefrau unter den Ehemann, und bitte darum geht es, also eine Frau muss sich nicht jedem Mann unterordnen, sondern die Ehefrau soll sich ihrem Ehemann unterordnen, das muss man auch mal bei der Gelegenheit sagen. Wie passt das aber nun zu einem frauenfreundlichen Bild? Ich kann das hier nicht in allen Facetten darlegen. Ich habe euch die Stellen auf meinem Zettel aufgelistet, wo Paulus über diese Themen spricht, wo wir weitere Hinweise bekommen. Ich möchte heute nur auf ein paar Grundsätze zu dieser Fragestellung eingehen. Das erste ist wiederum die Frage, in welchen Kontext spricht Paulus hinein? Und er spricht in einen heidnischen Kontext, in dem die Gefahr bestanden hat, dass christliche Frauen, die jetzt Lunte gerochen haben, sozusagen, die jetzt gehört haben und gelernt haben, dass sie Rechte haben, dass sie auch frei sein dürfen wie ihre Männer, sozusagen, dass die übers Ziel hinausschießen. Und dafür gibt es mehrere Belege in den Paulusbriefen, dass er hier sozusagen ein Gegengewicht sagt und sagt, liebe Frauen, es ist alles schön und gut, aber schießt nicht übers Ziel hinaus. Es ist wichtig, dass wir auch die gesellschaftlichen Ordnungen und auch die Schöpfungsordnungen Gottes beachten. Und das ist natürlich immer so, dass ich von einem Extrem in das andere fallen kann. Das ist einmal der erste Punkt, warum Paulus das auch so stark in seinen Briefen anspricht, weil er in eine heidnische Kultur hineinspricht, wo hier wirklich viel Konfliktpotenzial war. Dann aber lehrt die Heilige Schrift uns, dass die Unterordnung der Frau durch den Schöpfungsbericht Genesis 1 und 2 und durch den Sündenfall Genesis oder 1. Mose 3 begründet ist, dass es also biblische Ordnungen sind. Also es ist nicht nur eine Notordnung, sondern es ist eine biblische Ordnung. Und daher müssen wir uns fragen, was ist es denn nun eigentlich? Und ich möchte nur ein paar Gedanken weitergeben. Es geht bei der Frage der Unterordnung um Dinge wie Autorität, Dominanz und Leitung. Es geht um die Frage, wer soll in der Familie die dominante und leitende Kraft sein? Oder wie wir gewohnt sind zu sagen, wer hat die Hosen an? Das ist die Frage, um die es geht. Das Ideal wäre ja, dass man als Ehepaar einen Konsens hat. Es gibt eine Fragestellung, es gibt ein Problem vielleicht. Und man kommt als Ehepaar zu einem Konsens. Das ist das Ideal. Das wünsche ich mir für jede Familie. Aber ich muss euch enttäuschen, das ist leider nicht die Realität. Sondern es gibt Meinungsverschiedenheiten, die sogar bis zum Streit sich entwickeln können. Aber eine Familie muss funktionieren. Du kannst nicht als Mann sagen, ja, jetzt hat meine Frau so eine gesponnene Vorstellung und ich will nicht mit ihr streiten, soll sie halt machen, was sie will. Oder aber du triffst keine Entscheidung, du musst aber eine Entscheidung treffen in gewissen Situationen. Und in dieser Situation ist die Frage, wer, nach welchen Gesichtspunkten muss sich nun eine Familie orientieren? Und da sagt die Bibel eindeutig, dass der Mann das Haupt in der Familie sein soll, dass er leiten soll. Und jetzt kommt es zu den Männern. Und jetzt ist die Frage, sind wir Männer in solchen Situationen dann besonnen, objektiv, das Beste für die Familie und für unsere Frauen zu entscheiden? Oder neigen wir dazu, unseren Schädel durchzusetzen? Und das sagt die Bibel nicht. Das sagt die Bibel nicht. Du hast als Mann kein Recht, deinen Schädel durchzudrücken, nur weil du stärker bist und nur weil die Bibel sagt, die Frauen sollen sich dir unterordnen. Du hast als Mann die Verantwortung, die Situation besonnen und überlegt zu prüfen und dann eine Entscheidung zu treffen. Das ist eine riesige Verantwortung und diese Verantwortung wollen viele Männer sich nicht mehr stellen. Bevor wir aber dazu kommen, möchte ich noch was anderes sagen. Wir lesen, dass die Frau sich den Männern, Ehemännern unterordnen soll, aber was wir oft übersehen ist, dass die Heilige Schrift, Paulus, sagt, dass auch die Männer sich den Frauen unterordnen sollen. Und Liebe ist eine Form der Unterordnung, weil ich, indem ich liebe, den anderen höher achte als mich selbst. Der andere ist mir wichtiger als ich mir selber. Das ist Liebe und das ist Unterordnung. Und Paulus sagt, dass wir uns einander unterordnen, die Frauen, den eigenen Männern, das haben wir jetzt gesprochen, und jetzt ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch der Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat. Jetzt sind wir beim selben Punkt wie bei den Frauen, nämlich ich habe gesagt, die Frauen sind Diener, wie Christus gedient hat. Und jetzt heißt es, wir sollen unsere Frauen lieben, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Da ist Hingabe, da ist Einsatz, da ist Selbstverleugnung angesagt. So sind auch die Männer schuldig. Es ist eine Verpflichtung, das ist keine Option, wenn es da besonders gut geht als Mann, sondern es ist eine Verpflichtung. So sind auch die Männer schuldig, ihre Frauen zu lieben wie ihre eigenen Leiber. Wer seine Frau liebt, liebt sich selbst. Das heißt, der Mann hat nicht das Recht, nach eigenem Ermessen zu entscheiden, sondern er muss sich besinnen und vor Gott fragen, mit der Bibel in der Hand, was ist für meine Familie, was ist für meine Frau und meine Familie das Beste? Geschwister, und das ist das Gegenteil von dem, dass ein Mann machen könne, was er will. Weil das wird ja oft gesagt, naja, die Frauen, die müssen sich unterordnen, die müssen leiden, die müssen, ich weiß nicht was. Und der Mann, der ist weg, der macht, was er will. Das ist nicht das biblische Bild. Das biblische Bild ist eindeutig, dass der Mann Verantwortung übernimmt und sich einsetzt für seine Familie. Und jetzt ist der ideale Zeitpunkt, dass wir uns den jungen Männern zuwenden und dieses Thema der Unterordnung und was ich da jetzt gesagt habe, das ist eine Wechselbeziehung. Wir können die ganzen Themen immer nur in der Wechselbeziehung zwischen Mann und Frau betrachten, weil das gehört untrennbar zusammen. Ich würde jetzt einmal die These aufstellen, wenn Männer keine Verantwortung übernehmen in ihren Familien, dann glaube ich, dass die Frauen automatisch immer mehr Verantwortung übernehmen müssen oder sie an sich reißen, je nachdem, wie dann die Konstellation ist. Das heißt, wo Männer ihre Verantwortung nicht wahrnehmen, dort kommt es vielfach dazu, dass Frauen diese Verantwortung übernehmen und darunter vielleicht auch leiden, je nach Typ. Es gibt Frauen, die lieben das, andere Frauen, die lieben das weniger. Aber es entspricht nicht der Ordnung Gottes. Andererseits muss man sagen, wenn Frauen dominant sind, wenn Frauen die Hosen anhaben sozusagen, dann kann es natürlich auch dazu führen, dass Männer sich zurückziehen. Typische Flucht des Mannes ist der Beruf. Ja, da kannst du Tag und Nacht arbeiten, vor allem in Zeiten wie diesen. Tag und Nacht, ohne Ende. Kannst immer sagen, du, ich muss für meinen Job was machen. Immer, hast immer die Ausrede. Die funktioniert fast immer. Und wenn das nicht der Fall ist, dann ist eine andere typische Flucht für uns Männer Hobbys. Irgendwelche Hobbys. Also ich staune oft, was Männer für Hobbys haben und wie viel Zeit sie in ihre Hobbys investieren. Aufgepasst, wirklich aufgepasst, dass das Hobby nicht zu einer Konkurrenz wird, um unsere Verantwortung in der Familie und natürlich auch in der Gemeinde wahrzunehmen. Aber wenn Frauen die Hosen anhaben, kann das vielfach dazu führen, dass Männer sich zurückziehen. Aber wir haben noch einen anderen Aspekt zu bedenken. Ich glaube, dass wir uns in der heutigen Zeit, dass wir von einer Krise des Mannes sprechen müssen. Wer kann mit dem was anfangen? Eine Krise des Mannes. Ich behaupte das und ich möchte euch einen Mann vorstellen, der das auch behauptet. Wer hat das schon mal gesehen, dieses Buch 12 Rules for Life von Jordan B. Peterson? Das ist ein Psychologe, der sich gegen die extreme Emanzipation wehrt, der einfach sagt, vieles, was darin behauptet wird, stimmt nicht. Der sagt, dass es zunehmend in die Richtung geht, dass Männer diskriminiert werden und benachteiligt werden. Und das stimmt auch in gewisser Hinsicht. Und das ist jetzt das Interessante, der Vorträge hält und YouTube-Videos hat, wo er auch die Männer ermutigt, Mann zu sein. Dieser Jordan B. Peterson ist ein Popstar. Wenn ihr den eingebt in Google, der hat gewisse Vorträge, die sind millionenfach angeklickt worden. Wenn der wo Vorträge hält, der füllt ganze Hallen. Weil er einfach Dinge sagt, wo wir genau spüren, das haben wir schon lange nicht mehr gehört. Das ist gegen den Strom. Das ist kein Christ, gell, dass ich das gesagt habe, das ist kein Christ und auch das Buch ist sicher kein christliches Buch, enthält aber viele, viele Wahrheiten. Eine Aussage zum Beispiel ist, die Seele jedes Einzelnen hungert nach dem Heldentum des wahren Daseins. Das klingt ja wie aus der Bibel, oder? Und die Bereitschaft dafür, die Verantwortung zu übernehmen, ist gleichbedeutend mit der Entscheidung für ein sinnvolles Leben. Er spricht Dinge an, wo er junge Männer sagt, ihr hört auf zum Jammern, nehmt eure Verantwortung wahr, werdet wieder Männer, werdet in gewisser Weise Helden in eurem Alltag, trefft Entscheidungen für ein sinnvolles Leben. Und die Leute strömen in Massen zu ihm, weil sie all das, was man so hört in den Medien, nicht mehr hören können. Wenn wir aber zurückgehen auf Sprüche 31, 3000 Jahre sozusagen ist das jetzt her, dann sehen wir dort etwas Ähnliches, denn in diesen Sprüchen kommt der Mann auch einmal vor und von dem Mann heißt es, der Mann der tüchtigen Frau sozusagen, der ist bekannt in den Toren, wenn er Sitzung hält mit den Ältesten des Landes. Also die Frau hat ihren Fokus auf die Familie und auf das Haus. Der Mann sitzt im Tor und hält Sitzungen mit den Ältesten des Landes. Das Tor ist in dieser Kultur gewesen der Ort, wo die Politik gemacht wurde, wo Rechtsprechung geschah und so weiter. Hier wurden die gesellschaftlichen Entscheidungen getroffen. Und dieser Mann nimmt diese Verantwortung wahr. Er sagt, mir ist nicht egal, was in diesem Leben geschieht. Mir ist nicht egal, welche Bedingungen für meine Familie herrschen. Ich übernehme Verantwortung. Und wenn wir uns wieder dem Titusbrief zuwenden, dann heißt es dort, ebenso ermahne die jungen Männer besonnen zu sein, da haben wir wieder den Begriff der Besonnenheit, indem du in allem dich selbst als ein Vorbild guter Werke darstellst, in der Lehre beweise Unverdorbenheit, würdigen Ernst, gesunde, unanfechtbare Rede, damit der von der Gegenpartei beschämt wird, weil er nichts Schlechtes über uns zu sagen hat. Wir sehen, dass auch die Idee des Paulus, beziehungsweise ist es wahrscheinlich sogar selbstverständlich gewesen in der damaligen Kultur, dass die Männer in der Öffentlichkeit stehen. Aber Paulus ermahnt sie, dass sie in der Art und Weise, wie sie in der Öffentlichkeit stehen und was sie reden, Vorbilder sind. Dass der von der Gegenpartei, und wie gesagt, da gibt's ein sich Reiben und da gibt's vielleicht sogar einen Streit, nichts Schlechtes über uns zu sagen hat. Also auch hier steht der Mann in der Öffentlichkeit. Und ich habe schon gesagt, dass wenn wir im Titusbrief über die Eigenschaften eines Ältesten gesprochen haben, dass das eigentlich Eigenschaften sind für Männlichkeit. Die Ältesten und die Eigenschaften eines Ältesten sind Vorbilder für Männlichkeit. Und da sehen wir jetzt das, was ich schon versucht habe, kurz anzutönen, dass eben dieser Mann in seiner Familie voll präsent ist. Also es ist nicht so, dass er sagt, die Familie geht mir alles nichts an, das managt alles meine Frau. Nein, er ist in seiner Familie präsent, indem er für die Erziehung der Kinder voll verantwortlich gemacht wird. Das heißt, wie die Kinder rauskommen sozusagen, da liegt die Verantwortung beim Mann. Also er ist für die Kindererziehung voll verantwortlich. Und wir lesen es also beim Titusbrief, wenn jemand, also ein Ältester kann jemand sein, wenn jemand untadelig ist, Mann einer Frau, zuverlässige Kinder hat und so weiter. Dann im Timotheus, der Aufseher nun muss untadelig sein, Mann einer Frau, der dem eigenen Haus gut vorsteht und die Kinder mit aller Ehrbarkeit in Unterordnung hält. Wenn aber jemand dem eigenen Haus nicht vorzustehen weiß, wie wird er für die Gemeinde Gottes sorgen? Das ist ein hoher Anspruch, den die Bibel hier uns gibt. Und ich würde jeder Frau sagen, die vielleicht darunter leidet, dass sie sich unterordnen muss, und das ist ein gewisses Müssen, muss ich sagen, ja, du hast vielleicht nicht Unrecht, aber die Verantwortung, die Gott uns Männern gibt, ist enorm. Und wir müssen und wir wollen dieser Verantwortung gerecht werden. Und ich möchte euch wirklich herausfordern, Männer, junge Männer und ältere Männer, ich möchte uns alle herausfordern, diese Verantwortung wahrzunehmen, im Vertrauen auf den Herrn. Die Aufgabe ist zu groß für uns. Es geht nicht. Im Vertrauen auf den Herrn, dass er mit uns ist, dass er das segnet, wenn wir so leben, in diesem Vertrauen wollen wir als Männer vorangehen. In diesem Vertrauen wollen wir eine Gegenkultur, in dieser Welt sein, indem wir eine biblische Männlichkeit darstellen. Geschwister, ich möchte mit diesen Gedanken jetzt diesen Themenkomplex abschließen, der jungen Männer und der jungen Frauen, obwohl ich mir bewusst bin, da bleibt vieles offen. Und das, ja, wie gesagt, das ist mir bewusst, dass vieles offen bleibt, aber ich glaube, dass wir, oder sagen wir so, ich möchte vielmehr auch noch ein Angebot machen. Ich würde gern, oder bin gerne bereit, diese Themen weiter zu vertiefen, wenn das Bedürfnis ist. Zum Beispiel könnte man einen Bibel- und Gemeindeabend für so etwas verwenden. Wenn das der Wunsch ist, dann würde ich darum bitten, dass man mir konkrete Fragen stellt und sagt, ich würde das gerne an einem Bibel- und Gebetsabend erörtern, durch biblischen Input, durch Diskussion, Das ist eine Möglichkeit. Eine andere Möglichkeit ist, ich möchte gern Männeranlässe machen, also sich so 3-4 Mal im Jahr Männeranlässe machen, wo man Männerthemen besprechen kann und auch bespricht. Ich finde das extrem wichtig. Und das dritte Angebot, was ich machen kann und wirklich machen möchte, ist, dass man auch Fragen, persönliche Fragen, die dort aufgetaucht sind, auch im persönlichen Gespräch klärt, sei es mit mir alleine oder gemeinsam mit meiner Frau, weil ich finde es extrem wichtig, dass wir, wenn wir hier Fragen haben, dass wir Antworten bekommen und dass wir unser Leben danach ausrichten können, sodass wir tatsächlich ein Zeugnis sind für Gott. Dass tatsächlich Menschen sagen, so wie der oder wie die lebt, möchte ich auch leben. Und es heißt ja, wir sollen unser Licht leuchten lassen vor den Menschen, damit sie unseren Vater im Himmel preisen. Und das ist unser Wunsch. Ich möchte damit schließen und noch kurz beten für uns. Vater im Himmel, ich danke dir für das Wort Gottes, das du uns gegeben hast. Es ist reich, es ist vielfältig, es ist tief, es ist breit. Und ich bete darum, dass du diese Predigt benutzt, dass wir wieder ein Stückchen mehr von deiner Größe, von deinen Gedanken, von deinem Willen wahrnehmen und einordnen können. Das ist mein Wunsch und mein Gebet und meine Bitte. Und mein Gebet ist genauso, dass wir als Gemeinde ein Zeugnis sind, ein Licht wie eine Stadt auf dem Berg und auch Salz, das diese Gesellschaft würzt. Schenk uns Gnade dabei und auf dich hoffen und vertrauen wir. Amen.